Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen ja heute zum zweiten Teil unserer Auslegungsreihe über die biblische Heilsgeschichte, mit der wir Anfang Oktober begonnen haben und haben dazu heute das Wort Gottes aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 7, werden im Weiteren aber durchaus das ganze Kapitel im Blick haben. 1. Mose 3, Verse 1 bis 7. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Gott hat unsere Erde wunderbar gemacht. Er hat sie für uns wunderbar gemacht. Das hatten wir ja vor gut einem Monat schon bei der ersten Predigt dieser Reihe. Schon der erste Schöpfungsbericht, den wir damals angeschaut haben in 1. Mose 1, zeigt ganz deutlich die herausragende, die einzigartige, die besondere Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung. Und wenn es heute leider Pfarrer gibt, die sagen, der Mensch habe die Gottebenbildlichkeit nicht für sich alleine, sondern alle Tiere hätten diese Gottebenbildlichkeit auch, dann hat dieser Mensch alles preisgegeben, schon im Anfang, was biblische Botschaft überhaupt ausmacht. Aber es ist im Zuge der Ökofanatiker leider üblich geworden, den Menschen herabzustufen auf eine Stufe mit den Tieren. Nein, Gottes Wort sagt was ganz anderes. Der Mensch hat eine einzigartige Bedeutung. Noch viel mehr tritt dies im zweiten Schöpfungsbericht 1. Mose 2 hervor. Dort wird uns gezeigt, dass der Mensch tatsächlich der Grund für die ganze Schöpfung ist. Alles, was Gott geschaffen hat, hat er für uns geschaffen. Und um das deutlich zu machen, fängt der zweite Schöpfungsbericht mit dem Menschen an. Er sagt, Gott macht den Menschen, und dann stellt er ihn gewissermaßen ins Regal. Warum? Weil er noch keinen Wohnraum für ihn hat. Und dann schafft er den Garten Eden als Wohnraum für den Menschen, und dann nimmt er den Menschen aus dem Regal und setzt ihn in diesen Wohnraum hinein. Dieser zweite Schöpfungsbericht lehrt keine andere Reihenfolge als der erste. Er stellt nur deutlicher heraus, dass der Mensch das Erste und das Eigentliche ist, das Gott erschaffen wollte. Der ganze Rest der Schöpfung ist für den Menschen da. Für uns also hat Gott die Erde so wunderbar geschaffen. Und sie war vollkommen, sie war fehlerlos. Wir wissen, dass der erste Schöpfungsbericht endet und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und sein Urteil lautet: Es war alles sehr gut, perfekt, hätte besser nicht sein können. Es war eben nicht nur wie im Paradies, es war das Paradies. Zwar flogen Adam und Eva nicht die sprichwörtlichen gebratenen Tauben in den Mund, denn Fleisch war als Nahrung im Garten Eden ja nicht vorgesehen, aber es gab alles, was das Herz begehrte, an köstlichsten Früchten und Gemüsen. Dazu gab es keine Krankheit, keine Schmerzen, kein Leid, keinen Streit, keinen Unfrieden, keine Raubtiere. Adam und Eva lebten. leben in völliger Harmonie mit der gesamten Schöpfung und mit dem Schöpfer. Eine Harmonie, ein Friede prägte ihren Alltag, wie wir uns das wohl nicht einmal mehr vorstellen können. Wie lange Adam und Eva in diesem herrlichen Zustand lebten, sagt uns die Bibel nicht. Es können nur Tage oder Wochen, möglicherweise Monate oder sogar Jahre gewesen sein. Soweit ich sehe, macht die Bibel darüber keine Angabe. Aber eines Tages kam er, dieser furchtbare Tag, der diesem herrlichen Leben ein Ende bereitete. Neben all den Köstlichkeiten standen nämlich zwei ganz besondere Bäume in der Mitte des Garten Edens, direkt nebeneinander wohl, welche beiden Bäume nämlich? Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Vom ersten, vom Baum des Lebens durften sie essen, vom zweiten nicht. Im Blick auf den Baum des Lebens ist wohl Calvin zuzustimmen, der stellt fest, dass nicht im Baum selbst irgendeine lebenserhaltende Wunderkraft zu suchen war, ebenso wenig wie im Taufwasser oder in den Elementen von Brot und Wein beim Abendmahl die Wunderkraft liegt. Es ist jeweils Gottes Wort, das sich mit diesen Elementen verbindet und Leben gibt. Ähnliches durfte in Offenbarung 22,2 gelten. Da kommt der Baum des Lebens ja nochmal vor und es wird gesagt, dass seine Blätter dazu dienen, die Gesundheit der Völker zu erhalten. Auch hier durfte der Baum des Lebens als sichtbares und reales Symbol, ich denke schon, dass der dasteht, aber als sichtbares Symbol für das Leben, das wir in der Gemeinschaft mit Jesus haben. Leben kommt von Gott und nicht von den Früchten oder Blättern irgendwelcher Bäume. Eine derart magische Vorstellung wäre der Bibel völlig fremd. Gottes Wort sagt ja auch nicht, wer den Baum des Lebens hat, hat das Leben, sondern wer Jesus hat, der hat das Leben. Aber der zweite Baum, der Baum der Erkenntnis, war überhaupt der einzige Baum und die einzige Frucht im Garten Eden, von dem sie nicht essen durften. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Dieser Baum ist die einzige Grenze, die es in ihrem Leben gab. Ansonsten war ihr Leben komplett frei. Sie konnten tun und machen den ganzen lieben langen Tag, was sie wollten. Ihr Leben hatte keine einzige Grenze, kein einziges Gebot, kein einziges Verbot, nur dieses eine einzige. Von diesem Baum soll er nicht essen. Nun stellen sich viele Menschen die Frage, warum hat Gott denn dann diesen, man möchte sagen, blöden Baum überhaupt in den Garten Eden gestellt? Den hätte er doch rauslassen können. Und dann wäre das ganze Chaos gar nicht passiert. Einzig die Anwesenheit dieses Baumes im Garten Eden gibt Adam und Eva die Freiheit, aus eigener Entscheidung Gott zu lieben, ihm zu vertrauen und freiwillig in bewusster Entscheidung für Gott vertrauensvoll mit ihm zu leben. Gott liebt uns und er möchte, dass wir ihn lieben. Aber Liebe kann man nicht verordnen, Liebe kann man nicht erzwingen, Liebe braucht Freiheit. Und ohne diesen Baum wäre die Freiheit der Entscheidung nicht gegeben gewesen. Dieser Baum war die einzige Möglichkeit, oder ja, die Freiheit war einzig durch diesen Baum gegeben. Und ohne diesen Baum wären Adam und Eva im Garten Eden letztlich nichts anderes gewesen als Gefangene im goldenen Käfig. Sie hätten keine Möglichkeit gehabt, der Gemeinschaft mit Gott zu entrinnen, ja, wenn wir es mal ganz spitz so formulieren. Gott aber will keine Gefangenen im goldenen Käfig. Er will Menschen, die freiwillig und von Herzen ihm vertrauen. Deshalb darf es in Glaubensdingen auch niemals Gewalt oder Manipulation geben. Jeder ist von Herzen eingeladen, aber jeder hat selber die Entscheidung, dir nicht aus eigener Kraft, aber durch den Geist Gottes treffen kann. Aber Gott nimmt ihn in die Entscheidung hinein und fragt jeden von uns, willst du freiwillig und gerne mit mir leben? Aber dieses Vertrauen dazu hatten Adam und Eva im entscheidenden Augenblick nicht. Es war ein Tag wie jeder andere. Eva schlenderte durch den Garten Eden. Sie kam offensichtlich am Baum der Erkenntnis vorbei, nichts Böses ahnend. Aber da lauerte das Böse schon auf sie in Gestalt der Schlange. Es war natürlich nicht nur eine gewöhnliche Schlange, es war Satan, der sich der Gestalt der Schlange bediente. Die Einheit der Schlange, des Drachen und Satans zeigt uns beispielhaft Offenbarung 12, Vers 9. Da lesen wir, und es wurde der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ebenso Offenbarung 20, Vers 2, und er, nämlich der wiederkommende und siegreiche Herr Jesus, griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und bahnt ihn 1000 Jahre. Also sind zwei Stellen, die uns sehr exemplarisch die Einheit der Schlange, des Drachen und Satans zeigen. Der Drache, der ja dann in der Offenbarung 13 aus dem Meer steigt. Wir wundern uns wahrscheinlich manchmal, wieso die Bibel die Schlange und den Drachen zusammenzieht. Denn der Drache ist für uns ein phänomenales, mirakulöses Wesen. Die Schlange kennen wir. Und Schlangen sind ja üblicherweise lange, dünne Tiere. Drachen dagegen werden bei uns in der Regel doch als recht kräftige Tiere dargestellt. Zwar durchaus mit gewissen schlangenähnlichen Zügen, aber viel massiger. Da ist der Blick auf den chinesischen Drachen interessant. Die chinesische Kultur ist ja uralt. In ihren Schriftzeichen bewahrt sie zum Teil das Wissen der menschlichen Frühgeschichte in Übereinstimmung mit den ersten Kapiteln der Bibel. Ist interessant, ich weiß nicht, ob der Vortrag von Richard Wiskin mal hier schon war. Er hat auch darüber gearbeitet, dass die alten chinesischen Schriftzeichen in ihrer Bildsprache die biblische Urgeschichte enthalten. Und ich denke, auch im Blick auf den Drachen bewahrt die chinesische Kultur Urwissen. Denn der chinesische Drache unterscheidet sich von unseren üblichen Drachendarstellungen. Wodurch, weiß es jemand? Es ist ein Schlangendrache. Wenn ihr seht, der war beim Bild ein bisschen durcheinander, weil da Kopf und Füße noch mit dabei sind, da oben ein großer Kopf, da die Füße und da nochmal Füße, aber wenn er nur vom Kopf dem Rumpf folgt, bis da hinten raus, dann seht ihr, das ist eine Schlange. Eine ganz schlichte Schlange mit einem etwas größeren raubtierartigen Kopf und Armen und Beinen, aber eine Schlange. Und wenn ich in der Bibel vom Satan, der alten Schlange und dem Drachen lese, dann muss ich immer an den chinesischen Schlangendrachen denken. Und ich denke, da hat sich in der chinesischen Tradition sehr viel auch da inhaltlich erhalten. Wenn auch verzerrt. Aber dieser chinesische Schlangendrache zeigt uns die Einheit von Schlange, von Drache und Satan und macht uns zugleich deutlich, wer in der Gestalt dieses Schlangendrachen tatsächlich verehrt wird. Satan. In Gestalt der Schlange also schlich sich Satan in den Garten Eden. Und dann sehen wir beispielhaft die Verführung zur Sünde, wie sie damals geschah und wie sie sich bis heute regelmäßig wiederholt. Schritt 1. Satan greift den Schwächsten an. Seine Strategie bis auf den heutigen Tag, er sucht sich das schwächste Opfer, in diesem Falle Eva. Ob Adam erst später dazu kommt oder von Anfang an dabei war, ist nicht eindeutig zu sagen. In jedem Falle setzt Adam bei Eva an. Dabei ist sie nicht die Verantwortliche für den Garten Eden. Sie ist unter den Schutz ihres Mannes gestellt. Aber bei Eva rechnet sich Satan offensichtlich die größeren Chancen aus. hat er erstmal Eva im Sack, dann wird er den Mann aus Solidarität zu seiner Frau auch noch kriegen. Liebe Geschwister, das ist bis heute ein ganz großes Problem, dass zwischenmenschliche Beziehungen, Solidarität mit Freunden und Familienangehörigen oft ein weit größeres Gewicht haben als die Treue zu Christus und zu seinem Wort. Weil man Freunde nicht verlieren, zu Verwandten nicht auf Distanz gehen will, geht man lieber Wege ohne oder sogar gegen Jesus. Es ist auch in christlichen Kreisen und Gemeinden weit verbreitet. Und deshalb fängt Satan bei den Schwächsten an und zieht dann in deren Schlepptau ganze Familien- und Freundeskreise auf falsche Wege. Schritt 1, Satan greift beim Schwächsten an. Ich könnte unzählige Beispiele aus 31,5 Jahren Pfarrdienst mittlerweile erzählen, wo wir das immer und immer und immer wieder erlebt haben. Satan greift beim Schwächsten an. Schritt 2, er fängt es klug und listig an. Er gibt vor, am Wohlergehen Evas interessiert zu sein. Er heuchelt Mitleid und gewinnt dadurch das Gehör Evas. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen, von allen? Ist Gott wirklich so böse zu euch, dass er euch von keinem einzigen dieser wunderbaren Bäume essen lässt? Das muss aber ein harter und ungerechter Gott sein, der pflastert den ganzen Garten Eden mit den köstlichsten Bäumen zu und ihr dürft nicht mal von einem einzigen essen. Auch das, liebe Geschwister, ist bis heute die Kunst der Verführer. Sie stellen Sachverhalte oder Personen so negativ verzerrt und unwahrhaftig dar, dass jeder anständige Mensch, der diese Verführung nicht durchschaut, mit Empörung reagiert. Ein kleines Beispiel, ohne in Details zu gehen, haben wir die letzten Wochen und Monate erlebt im Zusammenhang mit der US-Wahl. Donald Trump wurde als das Monster, als das Böse in Person dargestellt. Die Medien und unsere Politiker konnten gar nicht genug Schaum vor dem Mund haben, konnten gar nicht bösartig genug geifern und sabbern gegen diesen Menschen. Der ist nun höchstwahrscheinlich kein christlicher Tugendbold. Aber so böse, wie ihn die Medien dargestellt haben, ist er mit Sicherheit nicht. Und man könnte viel sagen über Hillary Clinton, was die Medien da verschwiegen haben. Bei Licht betrachtet dürften die Rollen ganz anders sein. Aber nur ein kleines Beispiel. Wir haben es in Deutschland ja nicht anders mit Dunkeldeutschland. Ja, wer politisch nicht korrekt sich äußert, wird diffamiert auf übelste Weise. Wir sehen auch hierin satanische Verführung. Nicht so, dass diese Journalisten und Diffamierer bewusste Satanisten wären, aber so, dass der Geist Satans an ihnen sein Werk der Verführung und der Zerstörung hat. Also die totale Verzerrung von Wirklichkeit, um den anderen zu täuschen. Eva stellt die Sache hier zwar klar. Sie sagt, nein, nein, wir dürfen von allem essen. Nur von diesem einen nicht. Im Grundsatz hat sie den Angriff abgewehrt. Aber der Stachel des Misstrauens sitzt. Und das ist ja das Gefährliche an Worten und das Gefährliche an der Diffamierung. Irgendwas bleibt immer hängen. Man kann die Diffamierung als Lüge erkennen und zurückweisen, aber doch bleibt ihr Gift zurück. Ich denke dran, wie wenn einen die Biene gestochen hat, gell? Man sieht die Biene, man schlägt sie vom Arm weg, aber der Stachel mit ihrem Gift sitzt. Und wenn man dann auch den Stachel rauszieht, das Gift bleibt trotzdem drin. Das Gift der Lüge und der Unwahrhaftigkeit. Und dann kommt der dritte Schritt. Satan gibt noch lange nicht auf. Wir dürfen niemals meinen, wir hätten Ruhe, weil wir einen oder zwei Angriffe Satans abgewehrt haben. Satan gibt noch lange nicht auf.
Er setzt nach. Aber Eva, ist doch ein altbekannter Trick. Du wirst reichlich mit drittklassiger Ware abgespeist. Der ganze Garten Eden ist voll davon, damit du zufriedengestellt bist und gar nicht merkst, dass dir das wirklich Gute vorenthalten wird. Eva, du enttäuscht mich aber sehr, dass du auf so einen billigen Trick reinfällst. Dieser eine Baum, der ist's doch. Den gönnt Gott dir nicht. Und hat ja auch einen guten Grund dafür. Er will dich und Adam schön unten halten, denn wenn er von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Das ist auch das trügerische Versprechen östlicher Religionen und in deren Gefolge auch der Esoterik. Du bist Gott. Das schmeichelt den Menschen. Und deshalb rennen so viele auch heute den östlichen Religionen der Esoterik hinterher. Die Botschaft lautet, guck in den Spiegel und erkenne Gott in dir, durch Meditation, was auch immer. Aber du bist, ohne dass du dich bekehren müsstest sonst, du bist göttlicher Natur. Gott ist in dir, du bist Teil Gottes. Die uralte Lüge Satans in vielen Gestalten. Ganz wichtig ist auch, Satan stößt mit dieser Behauptung auf die Frage nach dem Warum. Warum lässt Gott uns gerade von diesem einen Baum nicht essen? Was ist so besonders gerade an diesem einen Baum, dass Gott ihn uns vorenthält? Lebensgefährlich sieht er gar nicht aus. Im Gegenteil, außerordentlich appetitlich wirkt er. Und genau da sitzt der Teufel auch bis zum heutigen Tag an vielen, vielen Punkten an und fragt, leuchten uns die Gebote Gottes denn wirklich ein? Warum? Hervorragendes Beispiel, zum Beispiel die Zulassung der Frau zum öffentlichen Lehr- und Erleitungsamt. Sind Frauen denn dümmer als Männer? Sind sie natürlich nicht. Man mag schon manche guten Gründe finden, aber wir können es nicht zwingend logisch erklären. Wir finden manche Indizien, aber es kommt eben darauf an, dass wir Gott auch da vertrauen, wo uns seine Gebote nicht einleuchten. Und so schafft man mit menschlichen Einwänden, wir dürfen Frauen doch nicht diskriminieren, die sind auch begabt, die können auch gut reden, schafft man mit menschlichen Gedanken und Einwänden Gottes Gebot beiseite. Wir müssen Gottes Gebote nicht verstehen. In den meisten Fällen können wir es. Aber auch da, wo uns seine Gebote nicht einleuchten, sind sie verbindliches Gotteswort. Und Segen liegt darauf, dass wir sie tun. Und der Segen liegt nicht darauf, wenn wir sie nicht tun. Eva tat das nicht. Sie schaute vielmehr selbst. Das ist der vierte Schritt der Verführung. Und das Weib schaute an. So lesen wir Vers 6. Und sie schaut keineswegs neutral. Gottes Wort lässt das ganz unmissverständlich erkennen, wenn wir uns gerade mal Vers 6 nochmal anhören und lesen. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Also wir haben drei ausdrückliche Begriffe. Gut, Lust, begehrenswert. Die zeigen uns, die Sünde hat in diesem Moment das Herz, die Gedanken und den Willen der Eva schon fest im Griff. Warum? Woran erkennen wir das ganz eindeutig? Gott hat verboten, von diesem Baum zu essen. Von ihm gegen Gottes Gebot zu essen, ist damit von Grund auf böse. Es ist gegen Gottes Gebot. Eva aber kommt zu der Erkenntnis, dass vom Baum gut zu essen wäre. Sie widerspricht Gott in ihrem Herzen. Und sie hat sich in ihrem Herzen damit bereits über das Gebot Gottes hinweggesetzt. Das ist das, was Jesus im Neuen Testament sagt, aus des Menschen Herzen kommen böse Gedanken. In unserem Herzen fängt die Sünde an. Nicht die Hand schlägt, die ist ja nur das Werkzeug. Das Herz schlägt und tut Böses. Es ist dem Teufel gelungen, Evas Vertrauen auf Gott wenn auch nur an diesem einen Punkt, zu zerstören. Aber Vertrauen ist unteilbar. Das ist auch in menschlichen Beziehungen und Gemeinschaften so wichtig. Und deshalb wird es so schwierig, wenn Vertrauen zerstört wurde. Vertrauen ist unteilbar. Denn Vertrauen richtet sich auf eine Person. Und entweder halte ich eine Person für vertrauenswürdig oder ich halte sie nicht für vertrauenswürdig. Das ist im Zwischenmenschlichen wichtig, das ist in unserer Beziehung zu Gott wichtig, das ist im Blick wichtig auch auf mancherlei strittige Fragen. Nehmen wir als Beispiel das Vertrauen zum biblischen Schöpfungsbericht. Auf unserer Internetseite fragte eine Glaubensschwester, kann man auch Christ sein, ohne an den biblischen Schöpfungsbericht zu glauben? Im Prinzip sind wir geneigt, ja zu sagen. Man muss nicht, ich sage immer wieder, Gott misst uns nicht an unserer Erkenntnis, aber ich habe diese Frage nicht mit ja beantwortet. Ich habe die Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Wie kann man Gott vertrauen, und nichts anderes heißt ja an Gott glauben, Gott vertrauen, wie kann man Gott vertrauen, wenn man seinem Wort nicht vertraut? Das ist eine Frage, die sich alle Menschen stellen müssen, die sei es mit dem Schöpfungsbericht, mit irgendwelchen anderen biblischen Berichten, Probleme haben, sie zu glauben. Wie kann man Gott vertrauen, wenn man seinem Wort, sei es auch nur an einem einzigen Punkt, nicht vertraut? Vertrauen ist unteilbar. Man muss ganz klar sagen, wer sich aus der Bibel rauspickt, was er glauben will und was nicht, der bastelt sich seinen eigenen Gott. Der glaubt nicht mehr an den Gott der Bibel. Der glaubt an den Gott, den er sich selber aus biblischen Fragmenten zusammengebaut hat. Und er verstößt damit voll und ganz gegen das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen. Er bastelt sich sein eigenes Götterbild. Dieses mangelnde Vertrauen zu Gott ist der Ursprung der Sünde. Und so vertraut auch Eva nicht, obwohl es doch nichts Sicheres und Vertrauenswürdigeres geben kann im ganzen Universum als das Wort des lebendigen Gottes. Und das haben wir in der Bibel. Und das haben wir so eine fröhliche Gewissheit, weil wir dieses absolut vertrauenswürdige Wort haben. Dabei hätten bei Eva längst die Alarmglocken läuten müssen, spätestens beim Wörtchen, Elberfelder übersetzt keineswegs, Luther sagt, mitnichten. Mitnichten werdet ihr des Todes sterben, sagt der Teufel. Und spätestens da hätte Eva alles ganz klar sein müssen, denn Satan erklärt Gott damit ganz dreist zum Lügner. Auch das übertrage ich auf die heutige Situation. Liebe Geschwister, das müssen wir auch für uns heute lernen und ständig vor Augen haben. Wenn jemand einmal offen Gott widerspricht und Gott damit zum Lügner erklärt, dann hat er die Karten offen auf den Tisch gelegt. Viele Fromme lassen sich täuschen, wir hatten diese Diskussion auch. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, auch die Sächsische Landeskirche hat jetzt unter ihrem angeblich bibeltreuen Bischof Renzing die Segnung Homosexueller eingeführt. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist kein Bibeltreuer. Warum? Er hat von Anfang an gesagt, wenn zwei in gleichgeschlechtlicher Beziehung leben wollen und das vor Gott verantworten wollen, dann stellt er sich vor sie. Wie soll man Sünde vor Gott verantwortlich leben können? Ist ja in sich absurd und Schwachsinn. Ja? Und dann mag dieser Mann so viel gute biblische Dinge sagen, wie er will. Der mag eine wunderbarere Predigt am Sonntag nach der anderen halten. Ich habe zu diesem Mann kein Vertrauen mehr. Denn er hat sich als jemand offenbart, der im Widerspruch zu Gott und seinem Wort lebt. Das zeigen dann die weiteren Taten auch. Und ich habe vor einem Jahr schon den Geschwistern in Sachsen geschrieben, ihr werdet sehen. Es kommt ganz anders, als er denkt. Es ist offenbar. Wir dürfen uns nicht über die Dinge, die Menschen klar sagen, hinwegtäuschen lassen. Durch frommen Nebel. Und der Teufel ist der, der enorm viel frommen Nebel verbreitet. Also es genügt, wenn wir an einer Stelle die wahre Position des anderen Gott gegenüber erkannt haben. Aber Eva überhört all diese Warnsignale. Sie nimmt von der verbotenen Frucht und isst, und dann kommt der fünfte Schritt. Und sie gab ihrem Mann davon. Sünde zieht Sünde nach sich. Sünde hat einen Drang zur Ausbreitung. Sünde will nicht alleine bleiben. Sie sucht den Mittäter. Wer will schon alleine der Sündenbock sein, wenn die Sache dann doch ans Licht kommen sollte? Wer will da nicht sagen können, aber der hat auch. Oder die hat auch angefangen. Ja? Wir verharmlosen unsere Sünde in der Mittäterschaft der anderen. Es hilft aber nicht wirklich weiter. Die Sünde ist geschehen und entfaltet nun mit voller Wucht ihr zerstörerisches Werk. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Auch so eine spannende Sache. Warum wird die Nacktheit jetzt auf einmal zum Problem? Die waren vorher auch schon nackt. Aber weder Gott noch sie selber haben sich daran gestört. Warum auf einmal jetzt? Es ist die Folge der Sünde. Denn nur wo Sünde ist, da ist auch Scham. Bisher kannten sie das Böse nicht. Der Teufel hatte recht. Vorher kannten sie nur das Gute, jetzt kennen sie auch das Böse. Und darin sind sie jetzt tatsächlich wie Gott, nicht insgesamt. Gott kannte das Böse vorher auch schon, denn der Fall Satans und seiner Engel war ja vorher schon geschehen. Gott kannte das Böse. Adam und Eva kannten vor dem Sündenfall nur das Gute. Aber jetzt ist auch das Böse in ihrem Leben. In einer Welt, die nur gut ist, da kann man nackt herumlaufen, denn da gibt's keine unreinen Blicke und keine lüsternen Gedanken. Aber das ist jetzt vorbei. Und deshalb ist das Erste, was sie ganz naturgemäß, ganz instinktiv tun, sie nehmen ein paar Feigenblätter, um ihre Nacktheit zu verbergen. Und wenn heute auch in christlichen Kreisen das Verständnis für diese Sache verloren geht und man meint, man könne wieder nackt durch die Welt spazieren, durch die Öffentlichkeit, dann ist das ein erschreckendes Zeugnis über den geistlichen Zerfall auch frommer Kreise. Nacktheit steht immer in der Verbindung mit dem Gericht Gottes in der gefallenen Welt. Wem Gott die Blöße aufdeckt, der steht unter dem Gericht Gottes. Und wer sich selbst entblößt in der Öffentlichkeit, richtet sich im Grunde selber. Und nun schlägt tatsächlich die Stunde des Gerichts. Und da helfen dann auch ein paar Feigenblätter nicht mehr weiter. Sie hörten die Stimme Gottes, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Was bisher der Höhepunkt ihres Tagesablaufs war, ich weise immer wieder ja in Predigten darauf hin, indirekt sage ich ja immer wieder, ist das einer der schönsten Verse der Bibel. Dass Gott in den Garten Eden geht und mit Adam und Eva spazieren geht und sich von Angesicht zu Angesicht mit ihnen unterhält. Dafür hat er sie geschaffen, um diese ganz persönliche Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Aber das, was bisher der Höhepunkt ihres Tagesablaufs war, das wird jetzt zum Horror pur. Gott kommt und will Gemeinschaft mit ihnen. Aber diese ist durch die Sünde zerstört. Sie freuen sich nicht mehr auf die Begegnung mit Gott, sie schlagen sich ganz wörtlich in die Büsche und verstecken sich. Und am Ende müssen Adam und Eva hinaus aus dem Garten Eden, hinaus aus der Gemeinschaft mit Gott. Satanische Verwüstung beherrscht seither den Globus. Deshalb auch das Thema dieser Predigt, satanische Verwüstung. Und ganz praktisch bekommen es alle drei Tatbeteiligten zu spüren. Zuerst die Schlange. Mit ihr ist sowohl das Tier als auch der Teufel zweigleisig angesprochen. Die Schlange erfährt als erstes Geschöpf, das mit hinabgerissen werden in die Folgen des Sündenfalls. Als Tier ist sie zwar unschuldig, aber Satan hat sie als Werkzeug missbraucht. Und dafür wird sie von Gott gezeichnet. Er nimmt ihr die Beine und sagt, du sollst verflucht sein vor allem Vieh. Ich habe mal im Griechischen nachgeguckt, was hier steht vor allem Vieh, oder Luther, die Elberfelder sagt unter allem Vieh, sagt eigentlich eine Trennung aus. Präzise wäre es übersetzt mit, du sollst verflucht sein von allem Vieh weg. Aus der Mitte, aus der Gemeinschaft der Tiere heraus. Von ihnen weg. Und ich dachte, in der Tat haben ja wohl nicht nur Menschen, sondern soweit ich es überblicke, auch mehr oder weniger alle Tiere, eine große Angst und Abneigung gegenüber Schlangen. Es gibt im Internet, bin ich bei der Recherche drauf gestoßen, nette Filmchen über YouTube, warum Katzen vor Gurken Angst haben. Da gibt's Leute, die legen dann ganz böse hinter eine Katze, wenn die am Fressnapf knabbert, eine Gurke, und die Katze dreht sich um und springt mit einem Riesensatz des Entsetzens weg. Warum? Man geht davon aus, dass hier die Urangst vor der Schlange in dieser schlangenähnlichen Gurke aktiviert wird. Ich hatte früher einen Nymphensittich. Wenn meine Mutter mit dem Staubsauger kam, mit so einem langen Schlauch dran, dort das Wagen hinten dran, da hat der den Kamm gestellt, da hat er gefaucht und die Augen gerollt, ganz furchtbar, und hat keine Ruhe gegeben, bis meine Mutter mit dem Staubsauger wieder fort war. Ich denke, dass dieser Schlauch vom Staubsauger diese Urangst vor der Schlange geweckt hat. Dabei hat er in menschlichen Händen aufgewachsen, in seinem Leben sicher noch nie eine Schlange gesehen, wie auch die meisten Hauskatzen vermutlich ebenso. Aber wir sehen da etwas von diesem Fluch. Du sollst verflucht sein aus der Gemeinschaft der Tiere hinaus. Aber das hauptsächliche Urteil richtet sich nicht gegen das Tier, sondern gegen Satan, der es missbraucht hat. Der Nachkomme des Weibes soll ihm den Kopf zermalmen. Allgemein wird dieser Nachkomme auf Christus gedeutet. Jesus hat ihm ja auch am Kreuz im übertragenen Sinne den Kopf zertreten, ihn besiegt. Das wird nicht falsch sein. Calvin deutet auf das Menschengeschlecht, die Nachkommen der Frau allgemein. Und er verweist auf Römer 16, Vers 20, wir haben es als Lesung gehört, aber der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füße, in Kurzem. Ich habe es lesen lassen, weil es eine interessante, mir auch nicht ständig gewärtige Beziehung tatsächlich hier ist. Der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füße. Liebe Geschwister, auch wenn wir in diesen Tagen sehen, wie Satan noch um sich schlägt, wir wissen, als der dessen Kopf im Prinzip schon zertreten ist, und wir werden es auch sichtbar erleben. Aber allerdings, da muss ich Calvin ein kleines bisschen widersprechen, bei Römer 16 ist es eben wieder nicht der Mensch. Es ist auch hier Gott bzw. der Christus, der Satan den Kopf zermalmt. Wir haben als Gemeinde Jesu und Kinder Gottes zwar Teil an diesem Sieg, aber vollbringen kann ihn Jesus allein. Das nächste Gerichtsurteil richtet sich gegen Eva. Als sachlich grob falsch wird man die Wiedergabe in der revidierten Elberfelder bezeichnen müssen. Sie sagen, ich werde sehr vermehren die Trübsal und Mühsal deiner Schwangerschaft. Ich habe mich beim Lesen gefragt, wie die Autoren auf eine derart unsinnige Formulierung kommen konnten. Rein sprachlich ist diese Wiedergabe zwar möglich, aber sie verbietet sich vom Inhalt vollkommen. Warum? Vermehren kann man ja nur etwas, was vorher schon da ist. Aber Mühsal kam im Garten Eden vor dem Sündenfall definitiv nicht vor. Von daher kann die Wiedergabe nur so richtig sein, wie es die Elberfelder auch in der Fußnote enthält, aber die hätte in den Text gehört. Überaus zahlreich werde ich deine Beschwerden und deine Schwangerschaft machen. Klare Aussage, die Mühsal der Schwangerschaft, die Wehen, die gewaltigen Schmerzen während der Geburt sind Folgen des Sündenfalls. Ebenso, dass die in der Schöpfung angelegte Ordnung zwischen Mann und Frau nach dem Sündenfall vielfach zur Unterdrückung der Frau entartet und er wird über dich herrschen. Dieser negative, unterdrückerische Ton kommt hier jetzt rein. Zwar ist die Frau auf den Mann hin und für den Mann geschaffen, Der Mann ist von der Schöpfung her Haupt der Frau. Aber diese ursprüngliche Zuordnung ist frei von jedem negativen und unterdrückerischen Element. Erst durch den Sündenfall bekommt diese Unordnung eine Schlagseite, diese Ordnung eine Schlagseite ins Negative. Nicht nur im Islam, leider auch in christlichen Familien und Gemeinden kam und kommt zur Unterdrückung von Frauen. Nicht weniger schlimm ist's, wenn sich Frauen gegen die biblische Ordnung auflehnen, sich emanzipieren und zu herrschigen Mannweibern werden. Wohin die Herrschaft von Frauen führen kann, erleben wir in unserem Volk und Vaterland seit Jahren mit zunehmendem Schrecken. Amerika wurde durch die Gnade Gottes vor einer solchen Schreckensherrschaft vielleicht gerade nochmal bewahrt. Wobei Männer, auch das müssen wir sagen, die sich von Gott losgesagt haben und oder zu Waschlappen geworden sind, nicht weniger Unheil über ein Volk bringen können. Das Böse wütet nun in jeder erdenklichen Gestalt über der Menschheit und bringt Krieg, Schrecken und Terror über sie. Das letzte Gerichtswort, und damit kommen wir dann auch zum Schluss, das letzte Gerichtswort richtet sich gegen Adam, gegen den Mann. Er ist der Hauptverantwortliche. Ihm hat Gott die Frau und die gesamte Schöpfung anvertraut. Der erste Vorwurf lautet bezeichnenderweise nicht, ganz wichtig, der erste Vorwurf lautet nicht, weil du von der Frucht gegessen hast. Das ist nicht die gröbste Sünde Adams. Der erste Vorwurf lautet, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. Das heißt nicht, dass Männer nicht auf den vielfach guten Rat ihrer Frauen hören dürften. Ich habe auch eine Frau, die vielfach guten Rat gibt. Aber sie dürfen nicht zulassen, dass die göttliche Ordnung auf den Kopf gestellt wird und sie sich die Letztverantwortung für ihre Ehe, für die Familie, für die Gemeinde und das Volk Gottes von der Frau aus der Hand nehmen lassen. Noch viel weniger sich selbst feige und bequem aus dieser Verantwortung stehlen, wo vielleicht noch häufiger das Problem liegen kann. Furchtbar, wenn Männer sich rückgratlos zu Vollstreckern weiblicher Tyrannei machen lassen. Ich könnte Namen aus der deutschen Politik nennen, aber darüber kann sich jeder selber ein Bild machen. Aber unser Volk wird gerade schnurstracks in den Abgrund geführt, weil weder in der Politik, noch in den Medien, noch im Militär, noch in den Sicherheitsdiensten, noch bei der Polizei oder wo auch immer Männer da sind, die diesem weiblichen Machtmissbrauch entgegentreten und Einhalt gebieten. Obwohl Recht und Moral, auch göttliche Ordnung, Recht und Moral und göttliche Ordnung das längst gebieten. Auch für den Mann ist das bequeme Leben im Garten Eden zu Ende. Die gesamte Erde ist durch sein Versagen unter den Fluch Gottes gestellt. Auch der Ackerboden, der die Ernte erbringen soll. Dornen und Disteln wird er hervorbringen und Adam wird im Schweiße seines Angesichts sich und die Seinen ernähren müssen. Liebe Geschwister, auch ich hör's nicht gerne, aber wir müssen es uns allen sagen lassen, ein bequemes Leben ist uns, egal ob wir in familiärer oder beruflicher, in geistlicher oder politischer Verantwortung stehen, auf dieser Erde nicht verheißen. Im Schweiß unseres Angesichts, unter Umständen auch unter Lebensgefahr, müssen wir uns den Auswirkungen des Bösen entgegenstellen. Es ist uns nicht gestattet, die Hände untätig und bequem in den Schoß zu legen. Wir sind auch unter den Bedingungen des Sündenfalls in die Verantwortung gestellt. Schenke Gott uns Mut, Kraft und Weisheit, dass jeder in seinem Verantwortungsbereich der satanischen Verwüstung in Familie und Gemeinde wie auch in unserem Volk und Vaterland entschlossen entgegentritt. Amen.